bei allen Familienfeiern, Essen, Treffen, es ging immer nur ums Theater. Und das ist wirklich heute auch noch so. Und da hat er gesehen, dass ich durch den Türschlitz beim Schlussapplaus geschaut habe. Und dann hat er mich auf die Bühne gezogen und ich habe mitgemacht und ich fand es großartig. Das, was ich gesucht habe, habe ich eigentlich in der Schauspielschule gefunden. Da war alles offen, da war alles möglich, da war nichts ausgeschlossen. Ich glaube, wichtige und große Schritte passieren nur durch schwere Reisen und Wege. Der einfache Weg ist immer verkehrt. Theater ist immer dann am wichtigsten, wenn es den Menschen schlecht geht oder wenn die Zeiten nicht gut sind.
Servus, grüß dich und hock dich her zum Horgarten, der Podcast aus Garmisch-Partenkirchen. Mein Name ist David Stieler und hier treffe ich Menschen aus Garmisch-Partenkirchen und der Region und spreche mit ihnen über ihr Leben, ihre Erlebnisse, über das, was sie tun, was sie antreibt und was sie mit der Region verbindet. Da ich der Überzeugung bin, dass jeder Mensch eine einzigartige, erzählenswerte Geschichte hat. In der heutigen Folge zu Gast ist Tatjana Pokorny. Tatjana ist Schauspielerin und Synchronsprecherin und zu allem auch noch Juniordirektorin vom Kleinen Theater in Garmisch-Partenkirchen. Dieses wurde vor 75 Jahren von ihrem Großvater gegründet und jetzt leitet sie es in der dritten Generation. Wir sprechen über ihre ersten Bühnenerfahrungen mit der gesamten Familie, über ihre Ausbildung, über ihren Weg, Schauspielerin, dann Synchronsprecherin, bei großen Rollen wie Harry Potter zum Beispiel, Outlander oder Game of Thrones. Und wir sprechen über den Ruf zurück in die Heimat. Warum Theater auch in schwierigen Zeiten so wichtig ist. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann abonniere ihn bei Apple oder bei Spotify. Lasst eine Bewertung da. 5 Sterne sehe ich ganz gerne. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Zuhören.
Jetzt, liebe Leidl, sagt er, horch's gut zu, sagt er. Neuigkeiten, sagt er, gibt's grad nur, sagt er. Was die Leute reden, sagt er, und was denen, sagt er, könnt's beim Horgarten hören.
Der heutige Gast im Horgarten weiß, was die Bretter der Welt bedeuten. Nicht nur, dass sie sich auf diesen Brettern schon bewegt hat und da mit Leidenschaft dabei ist, sondern auch, weil sie förmlich auf den Brettern in Garmisch-Partenkirchen aufgewachsen ist. Unzählige Theaterstücke, Synchronstimmen und was es alles noch zu erzählen gibt, das werden wir jetzt erfahren. Herzlich willkommen, Tatjana Pokorny.
Hallo David, schön, dass ich hier sein darf. Hallo.
Ja, wir sitzen hier, also mitten in den Zuschauerreihen vom Kleinen Theater Garmisch-Partenkirchen und schauen auf eine Bühne, auf der gespielt und geprobt wird.
Absolut, das stimmt, fast täglich.
Fast täglich.
Fast täglich.
Tatjana Pokorny und das Kleine Theater. Ich habe schon eingangs gesagt, ich weiß gar nicht so richtig, wo wir anfangen. Wir sitzen ja zusammen, weil das Kleine Theater dieses Jahr 75-jähriges Jubiläum feiert und wahrscheinlich keine Institution in Garmisch-Partenkirchen so eng mit dem Namen Pokorny verwoben ist.
Wahrscheinlich nicht, nein.
Die Geschichte vom Kleinen Theater geht zurück ins Jahr 1949. Mhm. Und Zeitungen haben damals geschrieben, es wäre das hartnäckigste Theater Deutschlands.
Oh ja. Der Welt sogar.
Der Welt sogar,
der
ja.
Der Welt sogar, ja. Und das hat es auch immer wieder gegolten zu beweisen. Also Corona war auch wieder mal so ein Zeitpunkt, wo man das wieder mal beweisen musste. Aber es, wenn eine Familie mit so viel Herzblut dahinter steht, mit einem Team, das so viel Herzblut hat und für eine Sache, die so wichtig ist, dann schafft man es auch immer irgendwie, diese Hartnäckigkeit und Energie hervorzuholen. Weil man sagt, wenn nicht dafür, wofür dann?
Die Hartnäckigkeit hat es gebraucht. Also 1949 hat dein Opa das Theater gegründet.
Genau.
Damals gab es noch
keine Spielstätte wie jetzt, keine feste Spielstätte, sondern es waren verschiedene Hotels oder Lokalitäten, wo dann die Theaterstücke aufgeführt wurden.
Genau. Also es war immer im Werdenfelser Michel waren sie, sie waren im Sonnenbichl, Casa Carioca im Eisstadion. Es waren verschiedene Städten und dann musste man immer wieder Abschied nehmen und woanders etwas Neues suchen. Das war wirklich mit sehr viel Entbehrungen verbunden. Ich weiß es noch, also das hat sich durch die Familiengeschichte auch durchgetragen. Da wurde teilweise wirklich dafür gehungert am Anfang für diesen Betrieb. Meine Oma hat damals mit dem Rad irgendwie die Plakate verteilt, alles Mögliche gemacht. Also es war wirklich nicht leicht. Noch dazu kam mein Opa aus Berlin. Das heißt, es war jetzt auch nicht so ganz toll, dass er Preis jetzt herkommt und Theater machen will. Das war auch so ein bisschen schwierig am Anfang, aber dann hatte mein Großvater irgendwann die Idee, den Wilhelm Tell damals im Skistadion zu machen und hat die ganze Bevölkerung mit eingebunden. Und da haben sie ihn damals, das war ein Riesenerfolg, aber dann hat das Wetter leider einen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber nach der Premiere haben sie ihn auf Händen durch die Ludwigstraße damals getragen. Und da mein Opa auch ein sehr lustiger, geselliger und trinkfreudiger Mensch war, war er auch oft mit den Leuten unterwegs und beim Feiern und Ratschen und so langsam kam dann eine Verbindung zustande.
Hat er sich erarbeiten müssen?
Ja, klar, er war ja von außen, er kannte natürlich auch keinen. Das ist natürlich immer schwierig am Anfang und nach diesen harten Kriegsjahren ist es natürlich nochmal schwieriger gewesen. Aber sie waren wahnsinnig glücklich, hier zu sein. Meine Oma hatte damals zwei Angebote, die haben sich im Staatstheater in Prag damals kennengelernt. Mein Opa war damals Deutschlands jüngster Intendant, der mit Projektion und sowas angefangen hat, drei Spatenhäuser geleitet hatte. Und die Oma hat dann eben die Mama geboren und hatte zwei Angebote. Nürnberg war ein Angebot hinzugehen und in Garmisch gab es damals auch eine professionelle Theaterbühne. Und dann ist die Oma nach Garmisch gegangen, weil da nur eine Bombe gefallen ist, damit die Mama sicherer ist. Und der Opa war aber, glaube ich, damals zu der Zeit in Flensburg stationiert, also wirklich am ganz anderen Ende Deutschlands. Und der kam danach. Der ist danach gekommen und so entstand das dann.
Meine nächste Frage wäre gewesen, ob deine Großeltern, dein Opa eine Ausbildung hat oder was der Zugang zum Theater war. Du hast es gerade gesagt, Deutschlands damals jüngster Intendant.
Ja. Der hat auch Fronttheater gemacht damals im Krieg, hat er auch.
Ah, okay.
Also es war eigentlich immer, diese Familiengeschichte war immer nur von Theater durchzogen. Und ich weiß noch, als Kind wusste ich gar nicht, ob ich das so unbedingt machen will, weil es immer bei allen Familienfeiern, Essen, Treffen, es ging immer nur ums Theater. Und das ist wirklich heute auch noch so. Und ich fand das als Kind, wo ich mir dachte, das gibt's doch nicht, man muss auch mal über was anderes reden können. Und deshalb war ich gar nicht so sicher, ob ich das machen will. Dachte ich mir, nee, vielleicht mache ich was ganz anderes. Aber als ich dann auch von dem Virus gepackt war, habe ich jetzt gemerkt, ja, es ist so. Es ist bei uns auch wirklich so. Es vergeht eigentlich kein Treffen. Nee, es nicht nirgends, nie, wo nicht über das Theater geredet wird. Positiv, kritisch, hinterfragend, neue Ideen. Aber das Schöne daran ist, man sieht ja, dass es wirklich was dahinter steckt. Also das ist ein beschäftigt, dass man sich nicht unter Anführungszeichen auch drauf ausruht, was man macht, sondern immer weiter, neue Wege, wie kann man es weiterentwickeln, wie kann man es mehr verbinden, auch mit dem Ort. Und eigentlich ist es sehr schön, aber manchmal versteht man das als Kind halt nicht.
Kannst du uns mal zeitlich mitnehmen, also in welchem Alter fandest du das nervig und wann ist dann bei dir so das Zehnerl gefallen, wo du gesagt hast, ach, das ist doch, oder, der Virus dich infiziert hat vom Theater.
Also ich fand es natürlich immer toll. Also ich war ich weiß, meine allererste Begegnung war mein Opa, der ist leider sehr früh gestorben, den habe ich nicht lange mitbekommen, aber die ersten Erinnerungen sind an ihn. Also ich weiß noch, war ein sehr charismatischer Mensch, hat mit mir sehr viel Spaß gemacht und Witze und das sind wirklich meine ersten Erinnerungen, hat mich mal in einer großen Vase versteckt, dass meine Eltern von der Probe kamen, hat mit mir so kleine Flipperbücher gelesen und hat immer Spaß gemacht und ich habe ganz viel mit ihm gelacht, das weiß ich noch. Und der hat mich auch das erste Mal auf die Bühne gezogen und zwar, da haben sie ein Gastspiel gehabt, ich glaube es war in Hammersbach, vom Weißen Rössel damals und bei dem Schlusslied. Ich kannte das natürlich, ich habe das ganz schnell auswendig, also ich nicht gelernt, aber ich habe sofort im Kopf gehabt und wusste, wie die sie da tanzen zum Schluss. Und da hat er gesehen, dass ich durch den Türschlitz beim Schlussapplaus geschaut habe. Und dann hat er mich auf die Bühne gezogen und ich habe mitgemacht und ich fand es großartig. Weiß jetzt nicht, ob meine Eltern, glaube ich, fanden es jetzt nicht so toll. Aber ich fand es super und ich würde das jetzt so als den ersten Schlüsselmoment bezeichnen. Dass ab da war das meins. Und ich habe mich immer auf der Bühne am meisten zu Hause gefühlt, muss ich sagen. Ich kann es jetzt ausweiten. Es ist nicht nur die Bühne, es ist im Theater. Fühle ich mich am meisten zu Hause, weil man so ein Miteinander hat, ein kreatives, ein emotionales und wo es ganz viele Freiheiten gibt und eigentlich wenig oder eigentlich gar nichts Böses oder Schlechtes. Es ist alles im Sinne für eine Sache, wo natürlich auch mal Tränen fließen, wo es natürlich auch mal kracht, aber wo die Sache eine wertvolle ist. Und dann wollte ich eigentlich Opernsängerin werden. Das denkt man sich natürlich, als Kind stellt man sich das sehr leicht vor, weil da konnte ich natürlich locker die Königin der Nacht jodeln, so ungefähr mit den hohen Tönen, das ist als Kind kein Problem. Und ich hatte dann auch Gesangsunterricht, aber jetzt war meine Stimme für Gesang, würde ich sagen, nicht stabil genug und schlussendlich hat sich's dann ziemlich spät erst rausgestellt, dass es wirklich überhaupt nicht mein Ding gewesen wäre, weil ich habe immer sehr technisch gesungen, nicht emotional. Und dann hat einmal eine Gesangslehrerin gesagt, Tatjana, sing doch mal ein bisschen mit Gefühl. Und dann habe ich mit Gefühl gesungen und ich musste so weinen, weil es war ein trauriges Lied, es ging nichts mehr. Also ich bin in das Gefühl reingestiegen, ja, weil natürlich Musik bewegt einen natürlich noch mehr als die Sprache. Und es ging wirklich nichts mehr, weil genau da, wo die Tränen sind, ist die Stütze für den Gesang. Und es ging nichts mehr. Und ich bewundere unglaublich Sängerinnen, die das können, weil ich das so toll finde. Aber bei mir sind dann die Gefühle mit Musik zu viel. Aber sprechen kann ich noch irgendwie. Also ein Wort kriege ich noch raus. Deshalb habe ich gesagt, ist vielleicht Schauspielerin doch sinnvoller. Also damit war dann so Oper oder so Gesang relativ erledigt. Ich habe es ein paar Mal in meinem Leben noch verbinden können. Das war schön mit einer Schlagercomedy und mit Musical-Auftritten in Bad Hersfeld bei den Festspielen. Das waren tolle Zeiten und die möchte ich nicht missen, aber es ist schon, Schauspiel ist schon eher so meins mit der Sprache und mit diesen ganzen Gefühlen, mit denen umzugehen und die auf die Bühne zu bringen. Ja, und dann in der Schule wollte ich irgendwie Lehrerin werden. Das fand ich toll. Und dann habe ich, so, ich glaube sogar noch beim Abschluss, ja, sogar beim Abschluss vom Abitur war das noch ziemlich sicher der Fall. Und dann hatte ich ein super Abitur, wirklich ein sehr gutes. Da war ich auch sehr glücklich, weil ich konnte mir Sachen immer sehr gut merken. Und das war natürlich auch sehr von Vorteil fürs Abitur, muss ich sagen. Weil ich habe auch viel gefeiert und Spaß gemacht. Also ich war jetzt nicht nur eine, die gelernt hat. Und dann wollte ich eigentlich Deutsch-Latein fürs Lehramt studieren. Und dann hätte ich aber Altgriechisch nachlernen müssen und darauf hatte ich überhaupt keine Lust. Wenn es jetzt Neugriechisch gewesen wäre, vielleicht hätte ich mich noch eher, aber Altgriechisch hatte ich gar keine Lust. Dann wollte ich Englisch machen, dachte ich mir, gut, Deutsch-Englisch macht wieder jeder. Das ist jetzt auch bescheuert. Und dachte ich mir, was interessiert dich denn eigentlich? Und dann habe ich die Studiengänge angeschaut und dann habe ich Theaterwissenschaften studiert, Psychologie und Germanistik. Und habe das Studentenwohnheim bekommen in Schwabing, was ich wollte. Ich habe ein Stipendium bekommen. Also es war alles toll und irgendwie fiel ich dann in ein ganz tiefes Loch und ich konnte es mir nicht erklären. In München dachte ich mir, wieso? Es hat doch alles geklappt, was du wolltest. Und dann merkte ich, als ich an den Theatern vorbeigegangen bin, oh Mist, oh, es fehlt mir. Es fehlt mir sehr. Und dann war es schwierig und dann hat aber mein Vater damals eine gute Idee gehabt. Der hat gesagt, pass mal auf, dann geh doch vormittags, was weiß ich, in die Uni oder andersrum und mach eine private Schauspielausbildung, dann kannst du beides verbinden und dann wirst du ja schnell merken, was dir mehr Spaß macht. Und er hatte sehr gehofft, dass es nicht die Schauspielschule ist. Er hatte sehr gehofft, dass mein Hirn irgendwann einsetzt, aber es setzte diesbezüglich nicht ein. Ich habe dann sehr schnell gemerkt, in den Studienfächern, die ich studiert habe, ich hätte mir was anderes erwartet. Also ich hab ein sehr idealistisches Gedankengut mitgebracht bezüglich Universität, dass da sehr viel eigenständiges, freies Denken ist. Und das habe ich in meinen Theater, also in meinen Fächern eigentlich überhaupt nicht gefunden. Vielleicht am ehesten noch Psychologie, das hätte ich wahrscheinlich auch als einziges weitergemacht. Das andere war es schon sehr auswendig lernen, eigentlich wie Schule und alles wiederkauen so. Und das war eigentlich nicht so meins. Und das, was ich gesucht habe, habe ich eigentlich in der Schauspielschule gefunden. Da war alles offen, da war alles möglich, da war nichts ausgeschlossen. Und dachte ich, spannend. Und dann habe ich ja nebenbei noch gejobbt. Promotion habe ich gemacht und dann kamen die ersten Drehsachen, dann kamen die ersten Theaterengagements, dann kam die Schlagerkomödie und dann bin ich da wirklich rumgereist. Und da musste ich mich irgendwann entscheiden. Und dann habe ich dann nach dem sechsten Semester habe ich dann das Studium aufgegeben. Aber genau, also ich hätte ab da immer wieder einsteigen können. Also es war auch so ein Einschnitt, wo man gesagt hat, da könnte ich, wenn ich Lust hätte, wieder mal anfangen. Aber ich blieb halt dann jetzt beim Schauspiel.
Es ist witzig, dass dein Papa gehofft hat, dass die Schauspielschule, dass die sich nicht durchsetzen wird bei dir, obwohl zu dem Zeitpunkt, wenn du studierst, bist du 18, 19 Jahre oder so, dass er und deine Mama da ja schon vorher fleißig dieses Gen bei dir nicht nur eingepflanzt, sondern auch dieses Pflänzchen haben wachsen lassen. Oder
jein, also mein Papa wollte eigentlich nie, dass ich spiele. Der hat es mir, also meine Eltern waren jetzt nicht begeistert, auch wegen Schule, dass ich spiele. Und dann kam ich eigentlich durch Zufall über eine Schülerin, wurde krank in der Theatergruppe im Irmingard und die wussten, dass ich halt hier vom Theater komme, dass ich schnell Texte lerne, haben gefragt, ob ich über Nacht einspringen kann. Und ich so, ja, natürlich, super, mache ich sehr gern. Und dann bin ich da eingesprungen und lief alles super. Und dann hatte ich ja schon meinen Fuß jetzt in der Theatergruppe in der Schule drin. Und dann haben die gefragt, ob ich nicht weitermachen will und ich hatte natürlich Lust. Und dann haben meine Eltern gesagt, ja, ja, klar, ja, dann kannst du schon weitermachen. Und dann habe ich gesagt, ja, dann könnte ich doch aber eigentlich bei uns hier auch spielen. Und dann kam irgendwie der Satz, ja, wenn du in der Schule nicht schlechter wirst, dann können wir ja mal schauen. Und dann habe ich es einfach so gemacht, ich bin besser geworden. Weil dann wusste ich, dann kann es mir nicht genommen werden, dann bin ich besser geworden. Weil der Vorteil war auch, ich hatte dann weniger Zeit zum Lernen und die musste ich konzentriert nutzen. Also es war zeitsparmäßig, war das effektiver dann. Und so habe ich dann hier gespielt. Aber ich will erklären, warum mein Vater nicht wollte, dass ich Schauspielerin werde. Und ich muss ihm leider einen Punkt geben. Im Nachhinein hatte er schon in diesen Punkten recht. Er hat zu mir damals gesagt, ich mach's jetzt mal ein bisschen flapsig, Tatjana, du bist keine Schlampe und du gehst nicht über Leichen. Und ich habe damals zum Papa gesagt, Papa, du lebst in Vorstellungen, die waren in den 60er Jahren, das gibt's alles nicht mehr. Und ich habe dann sehr schnell merken müssen, dass er leider sehr recht hatte. Also es ging natürlich sehr vieles, auch übers Bett. Ich habe nie mitgemacht, bin ich wirklich stolz drauf. Aber es war schon erschreckend. Es war, als ich dann so die ersten Angebote bekommen hatte, ist für mich eine Welt zusammengebrochen. Ich weiß noch, als das erste Angebot, das kam dann per Telefon nach mehrmaligen Treffen. Jemand, der mich richtig pushen und fördern wollte und die ganzen Zeitungen reinbringen und mich richtig aufbauen. Weil er sagte, du hast alles, was es dafür braucht. Und als dann das erste Mal die Sätze kamen, ich weiß nicht, ob du es dir mit so einem alten Sack wie mir vorstellen kannst, und es war wirklich die Klischeenummer in allen Bereichen. Und ich habe wirklich nochmal nachgefragt. Ich so, wie bitte? Wie meinen Sie das? Und dann hat er das wiederholt. Du hast mich schon verstanden. Ja, du meldest dich dann. Und ich weiß, ich habe aufgelegt und ich bin heulend zusammengebrochen, weil mir dann auf einmal ganz vieles ist mir sehr schnell klar geworden. Es ist dann, als ob man so eine Brille aufgesetzt bekommt und dann auf einmal versteht man, warum hat der Kollege Erfolg, warum die und warum die nicht. Und dann, man guckt anders, man schaut anders und dann versteht man sehr vieles. Und dann guckt man, okay, wenn jemand berühmt wird, mit wem war der oder die am Anfang der Karriere zusammen? Es ist natürlich immer die große Liebe, ist klar. Aber wenn es dann erfolgreich wird, meistens dann auch nicht mehr. Und das war damals schon noch sehr bei mir vorhanden, diese Angebote, um es mal schön zu sagen. Es war als Frau nicht so leicht, damals auch in der Branche. Ich konnte mich immer gut schützen, weil ich auch das ja wusste schon von den Sachen von meinem Vater, der mir erzählt hat, dass es eben nicht so ein Zuckerschlecken ist, wie ich mir es vielleicht vorstelle. Ich konnte es mir nur wirklich nicht vorstellen. Aber das war natürlich ein Problem. Und dann war ich, ich kann nicht intrigieren. Das ist wirklich in dem Beruf nicht gut. Ich kann nicht über Leichen gehen, ich kann Leute nicht wegboxen, das kann ich nicht. Das ist nicht meine Art und das ist nicht gut in dem Job, muss ich echt sagen. Weil man muss manchmal, sollte sich manchmal Platz schaffen, aber das war nie mein Weg. Weil ich dachte dann immer, wenn es um diesen Preis ist, dann nicht. Ich muss mir in den Spiegel schauen können, also das ist einfach das Ding. Und ich habe meinen Weg gemacht. Ich habe tolle Sachen, tolle Engagements gehabt, wirklich super. Ich musste auch wirklich nicht viel dafür unter Anführungszeichen tun mit Bewerbungen. Ich wurde meistens weiterempfohlen dann. Das ging schon alles toll, aber halt bis zum gewissen Level. Also hätte ich drüber hinaus gewollt, hätte ich andere Schritte gehen müssen. Und ich stand einmal kurz nochmal vor der Überlegung, ob ich das machen soll. Und dann dachte ich mir, nee, das ist es mir nicht wert. Dann finde deinen Weg so. Und ich bin im Nachhinein sehr froh, dass ich es nicht gemacht habe, weil das macht ja was mit einem. Man kann schon mal schnell in der Jugend mal irgendwas machen und sagen, ja, ist schon vorbei. Aber es holt dann ja immer alles wieder ein. Vor allem die Sachen, hinter denen man nicht wirklich steht. Und das ist nicht mal dieser tolle Beruf wert.
Also ich war jetzt anfänglich oder bin es noch ein Stück weit so ja betreten, weil also zu der Anfangsthematik, da sind sofort so diese jetzt vor ein paar Jahren sehr ja. in der Öffentlichkeit die MeToo-Geschichten ja. dann bei mir so aufgeploppt und zeigt auch nochmal, dass das, ja, dass dieser nach außen tolle Beruf des Schauspielers, der Schauspielerin in der Öffentlichkeit stehen, vielleicht seinen Traum verwirklichend, seine Schattenseiten hatte und möglicherweise auch noch hat. Also das vermag ich nicht zu sagen. Und ja, umso bemerkenswerter finde ich, dass du dir selber dann auch selber bei dir an einem Punkt gekommen bist, wo du gesagt hast, das kann ich nicht, das will ich nicht und das bin ich nicht. Ja. Und umso befreiter kannst du vielleicht jetzt rückblickend darüber berichten oder auch sagen,
absolut.
Das haben sich ja andere Dinge dann aufgetan, die vielleicht nicht so vorhersehbar waren.
Also ich will sagen, es ist auch, es ist in anderen Berufen schon auch so. Das ist natürlich in diesem Beruf ein bisschen mehr vielleicht vorhanden, weil es ein sehr körperlicher Beruf ist, es ist ein sehr naher Beruf, sehr emotionaler Beruf, man arbeitet enger zusammen, vertrauter. Da ist natürlich die Gefahr schon gegeben. Es gibt auch viele, die das mit Absicht genutzt haben. Das möchte ich jetzt auch nicht sagen. Es sind auch nicht immer nur die eine Seite, es sind immer zwei Seiten. Es sind auch ganz viele, die es gezielt über diesen Weg gestartet haben auch. Und ich war trotzdem sehr froh, als es hochkam, mal dieses Thema, weil ich habe jetzt auch zwei Töchter und man weiß ja nicht, welchen Weg die mal einschlagen werden. Und generell, ich finde es gut, dass es mal zur Sprache gebracht wird, weil es wird nach wie vor passieren. Es wird überall weiter passieren, aber es wird vielleicht ein bisschen schwieriger sein. Und es wird vielleicht nicht mehr ganz so hart sein und vielleicht nicht mehr so befreit und so erlaubt wie früher. Oder es war allen bekannt. Also man wusste auch wenn man mit bestimmten Leuten hätte arbeiten wollen, hätte man gewusst, es geht nur über diesen Weg. Ja. Das wusste man von Anfang an. Dann gab es halt noch die anderen Sachen, die sich dann entwickelt haben. Aber es ist nicht nur der Beruf. Also ich glaube halt, es ist da eine Verkettung von verschiedenen Sachen, die das natürlich auch verstärken. Aber man zahlt einen hohen Preis. Man sieht das ja auch an vielen Schauspielerinnen oder so, wenn die sich jetzt äußern. Das macht schon was mit einem, auch im Nachgang.
Das glaube ich. Und es ist gut, dass du den Preis nicht zahlen musst, sondern du deinen Weg führte dich ja durch nahezu quer Europa mit auf Theatertournee. Dann hat sich eine Tür geöffnet zu Tonstudios, ja. in denen du nicht singst, sondern in denen du synchronisierst.
Ja.
Und das Synchronisieren ist ja auch ein ganz anspruchsvoller Job, weil du nicht einfach frei redest, sondern du hast eine Übersetzung, du siehst die Filmszenen und da bestenfalls so reden, wenn sich die Lippen im Film irgendwie bewegen, wo nach meinem etwas rudimentären Wissen oder nach meiner Meinung dir die Schauspielausbildung vielleicht ein Stück weit zugute kommt. Und da waren ja große Sachen dabei. Harry Potter hast du synchronisiert. Also das ist ja so ein Synchronisations-Olymp, den du da erklommen hast.
Absolut. Also das war lustig, das war ein Casting. Wir wussten gar nicht, worum es ging. Das war so ein Geheimname. Und ich sollte nur mit französischem Akzent was sprechen. So ein paar Sätze habe ich gemacht. Und ja, habe es überhaupt nicht ernst genommen. Macht man ja öfter mal so ein Casting, wo man passt auf die Figur. Und dann kriege ich irgendwie einen Anruf, ja, die waren komplett begeistert, du hast die Rolle bekommen. Und ich so, what? Also die haben in London nicht gemerkt, dass ich keine echte Französin bin und das fand ich super. Und dann habe ich das bekommen, da habe ich mich riesig gefreut. Jetzt war die Rolle halt leider in den Filmen nicht so groß wie in den Büchern, das war halt so ein bisschen trauriger, aber wenigstens war es eine tolle Produktion. Und ja, ist schon toll jetzt auch. Schön, dass jetzt meine Kinder lieben das so. Und das ist ja dann nett, weil das hatte ich natürlich damals gar nicht erwartet, dass meine eigenen Töchter dann auch mal toll finden. Und Game of Thrones, weiß ich, das war auch, da wusste ich, das ist in München. Und da habe ich mal so einen Witz gemacht. Habe ich gesagt, sag mal, die sterben da ja immer reihenweise in der Serie. Kann ich nicht mal so eine Prostituierte kurz sprechen? Und dann auf einmal kam wirklich eine Rolle, aber eine richtig schöne Szene. Also es war die Chefin der Hohen Priesterin, der Roten. Und hatte eine Riesenszene, eine ganz tolle, war sensationell eingeführt. Und jeder hat geschworen, die kommt zurück. Sie kam nicht zurück, aber wenigstens war ich dann in Game of Thrones auch mal dabei. Und cool. Ja, das war auch toll. Und ja, Outlander war ich dabei, immer mal wieder. Das ist ja die Zeitreisegeschichte. Arrow, ja, How I Met Your Mother kennen wahrscheinlich einige noch. Die Ärztin, die Stella, die ihn leider vom Altar hat sitzen lassen. Und Säulen der Erde, das war das einzige Mal, wo ich in Berlin eingeladen war und auch meine Schauspielkollegin treffen durfte, was natürlich ein ganz toller Moment war bei Säulen der Erde, bei der Premiere in Berlin mit Donald Sutherland und den ganzen Schauspielern, das war echt toll. Und sie war so süß, die Hayley Atwell war das. Da war so eine Absperrung und wir haben kurz miteinander geredet und dann hat sie gesagt, jetzt komm doch einfach her, das ist doch bescheuert. Und dann hat sie mich über die Absperrung gezogen und da war ich dann mit den ganzen Schauspielern zusammen und wir haben uns super unterhalten, weil sie auch vom Theater kam. Und sie hat dann auch gesagt, bitte kannst du mich nur noch sprechen, nur noch, ich möchte nur noch, dass du mich synchronisierst. Aber den Einfluss hatte ich halt leider nicht als Sprecherin. Also nicht, wenn man es die Schauspielerin wünscht, geht es, aber immerhin durfte ich sie ein paar Mal sprechen und es war ein ganz tolles Erlebnis, ein ganz reizender Mensch, war ein toller Abend, auch wirklich mit den Schauspielern aus Hollywood und England da reden zu dürfen, die wahnsinnig bescheiden und auf dem Boden geblieben sind und wissen, wie hart dieser Weg ist und wo Neid überhaupt nicht ein Thema ist, sondern einfach toll, dass du was machst und super und unterstützend und war ein wirklich tolles Erlebnis, muss ich echt sagen, das einmal auch erleben zu dürfen, so eine Schauspielerin, die man synchronisiert hat. Und Law & Order war ich jetzt auch dabei, aber jetzt ist die Dame leider schwanger geworden zum dritten Mal. Jetzt ist sie, glaube ich, wieder ausgestiegen. Und ich befürchte jetzt erstmal, es bleibt so. Das ist mir nämlich schon ein paar Mal passiert. Ich hatte schon immer Riesenrollen in Serien, wo dann die Sprecherin nicht mehr konnte oder nicht mehr wollte. Und die habe ich dann bekommen und ich habe mich so gefreut, weil die über Jahrzehnte dabei waren. Und dann immer, wenn ich die spreche, ein oder zwei Jahre später steigen die aus oder machen was anderes. Und ich denke mir so, oh. Meine sterben auch oft. Aber ich habe dafür spannende Rollen. Ich habe schöne Rollen und ich habe sehr unterschiedliche Rollen. Ist schon toll.
Ja, was ein schlechtes Omen.
Ja, ja, absolut. Also bei den Serien.
Tatjana Pokorny, die Synchronstimme übernimmt, wird dann in der Folge
die Schauspieler
rausgeschrieben.
Die wollen sich immer irgendwie verwirklichen dann. Oder wo ich so sage, so kannst du das nicht 5 Jahre später oder 5 Jahre früher machen? Also nee, es ist lustig. Und bei der einen zum Beispiel dachte ich ewig, da habe ich jedes Mal gefragt den Regisseur, weil ich schon ein Trauma hatte. Ich so, die stirbt jetzt, oder? Die stirbt jetzt. Und der so, nein, die stirbt noch nicht. Und ich so, ich nicht. Also ein paar haben schon überlebt, also ein paar überleben. Ja, und jetzt hoffen wir weiter, dass wir mehr überleben da im Synchron.
Ja, Tatjana, jetzt haben wir einen großen Bogen geschlagen in Richtung Schauspielausbildung, deine Erfahrungen auf Bühnen außerhalb von Garmisch-Partenkirchen, auf das Thema Synchronsprechen, was du ja nach wie vor immer noch machst und noch hoffentlich weitermachen wirst. Und ich drücke dir die Daumen, dass die Stimme oder die Schauspielerin, die du sprichst, beständig sind in ihrem Tun. und diese Reise, auch vorher, die schauspielerische Reise, hatte ich ja geprägt. Und ja, der Ruf vom kleinen Theater wurde lauter, beziehungsweise ist ja die Verbindung nie abgebrochen. Du warst ja nach wie vor immer da, bloß absolut. Irgendwann war der Punkt, an dem du dann im Grunde das Zepter von der zweiten Generation an dich überreicht bekommen hast.
Ja. Also meine Eltern sind nach wie vor die Direktoren, also ich bin die Junior-Direktion. Es passierte eigentlich, so traurig das klingt, mit dem Tod von meiner Großmutter, die mein absoluter Herzensmensch war, eine großartige Frau, sehr stark, sehr sensibel und hier wirklich auch die Mutter von allen praktisch. Und Sie wurde sehr krank dann, sehr schnell hat sich das herauskristallisiert, dass es nicht gut enden wird. Und ich war zu der damaligen Zeit in Frankfurt gerade und danach in Bad Hersfeld wieder bei den Festspielen engagiert. Und mich hatten dazwischen schon auch immer die Ellen Schwiers zum Beispiel, hatte mich damals gefragt, Tatjana, willst du dir das wirklich antun, ein Theater zu übernehmen irgendwann in Garmisch? Habe ich gesagt, pff, ich kann es dir nicht sagen, ich weiß es nicht. Ich habe mich damit nicht so beschäftigt. Natürlich ist es mein Beruf und ich war immer hier und ich fand es immer toll. Aber ich sagte, ich werde dann schauen, wenn es soweit ist, was mir mein Herz oder mein Gefühl oder mein Verstand sagt. Und als dann die Oma gestorben ist, war hier alles, wie soll ich sagen, zerbrochen, weil es war die, oh, jetzt muss ich schauen, dass ich echt nicht weine, das ist jetzt wirklich ein bisschen peinlich. Die hat ja das Theater gegründet, also die Oma war das Herzstück dieses Betriebes. Und es fehlte wirklich dieser Kapitän auf dem Schiff, der war einfach nicht mehr da. Und meine Eltern haben das großartig in ihrem Sinne auch die ganzen Jahre und unterstützend gemacht. Aber die waren natürlich auch völlig fertig emotional, als die Oma gestorben ist. Und das Ensemble wusste auch nicht, was wird jetzt. Und können meine Eltern das erstmal emotional schaffen, jetzt überhaupt weiterzumachen? Ich hatte meine Verträge. Und dann kam ich hierher und es gab überhaupt kein Überlegen. Also ich habe gesagt, na klar. Also selbstverständlich, das muss, das wäre ja alles umsonst gewesen. Und dann habe ich meine Verträge zu Ende gebracht und habe dann die Wiederholungssachen, habe ich gesagt, bin ich raus, geht nicht mehr und bin hier eingestiegen. Und hatte auch sehr schnell so Visionen, wo es hingehen soll. Bisschen jugendlicher dazu, nicht das andere weg, nur ein bisschen ergänzen. Bisschen mehr die Bevölkerung noch zu integrieren, dass es mehr ihr Theater wird, dass da mehr Bekenntnis dazu ist. Und ich wusste, dass es schwer wird. Das war mir klar. Dass es so schwer wird, wusste ich nicht. Und das ist vielleicht ganz gut so. Das ist ganz gut, dass man am Anfang einer Reise nicht weiß, wie schwer es noch wird. Aber ich glaube, wichtige und große Schritte passieren nur durch schwere Reisen und Wege. Der einfache Weg ist immer verkehrt. Da ist schon was dran. Und man ist oft am Verzweifeln. Ich habe gesagt, ich mache es eigentlich nur so lange, bis es mich nicht kaputt macht. Es war zwischenzeitlich schon immer mal wieder an solchen Punkten, wo ich sagte, ob es mich nicht doch kaputt macht, weil man ja so viel Seele und Herz reinsteckt. Was vielleicht vielen auch gar nicht bewusst ist. Und natürlich kann man sagen, es ist ja selber schuld. Ja, klar. Aber ich kann es halt nicht anders machen. Das ist das Problem. Ich kann es nicht anders. Und dieses Theater war davon auch immer geprägt. Also das haben meine Großeltern so gemacht. Das machen meine Eltern auch heute noch. Auch die sind für unser Team auch mit die Eltern. Ich habe ganz viele Geschwister. Und es war als Kind für mich halt eben ganz toll, hier auch aufzuwachsen, weil es war eine zweite Familie. Und das ist es wieder. Und das ist es, wir haben ein ganz großartiges Team, auch zurzeit gerade menschlich. Das ist so eng. Wenn da einer was hat, das ist furchtbar. Also das ist furchtbar. Das ist wirklich fast Familie. Also es fehlt nicht viel. Also auf jeden Fall zweiter Grad schon Familie. Also das definitiv. Und dieses Herzblut, glaube ich, spürt man aber auch, wenn man hier reinkommt. Also sowohl die Zuschauer schon davor und in der Vorstellung. Und das heißt nicht, dass es nicht Ärger gibt. Mal natürlich streiten wir uns auch mal. Nicht viel, aber klar gibt es mal eine Diskussion. Aber es ist so eine Einheit, so ein Wille, etwas zusammen zu gestalten. Und ich glaube auch diese Corona-Zeiten, die wirklich schwierig waren, wo wir nicht wussten, ob es weitergeht. Das war ein solcher Zusammenhalt. Da haben mir hier Schauspielerinnen, weil die mich gespürt haben wahrscheinlich, wie verzweifelt ich war und man war so machtlos, haben mir dann irgendwie mein Lieblingslied auf dem Handy aufgenommen und haben es mir geschickt und haben mir gute Wünsche geschickt und so, wo ich gesagt habe, mein Gott, ist das toll, ist das nicht schön. Und ich wollte hier damals, als ich das Theater abgeschlossen habe, da hat mich meine große Tochter damals fast mit Gewalt aus dem Theater gezogen, weil dieses Absperren war so furchtbar, weil ich immer noch gesagt habe, ah, vielleicht habe ich doch noch was vergessen, ich muss nochmal nachschauen. Und sie dann, Mama, geh jetzt einfach. Und das war auch der Sinn von meinen Großeltern, Theater ist immer dann am wichtigsten, wenn es den Menschen schlecht geht oder wenn die Zeiten nicht gut sind. Und die Zeiten waren da sehr schlecht. Und da mein Ensemble allein zu lassen und mein Publikum, die mich, also die das Theater da so gebraucht hätten, das war für mich ganz, ganz furchtbar. Aber umso schöner war es, das dann wieder eröffnen zu können. Und das Publikum ist zurückgekommen. Gott sei Dank sogar mehr als vorher. Also es wird, glaube ich, dieses Miteinander jetzt wieder geschätzt und vielleicht auch, weil die Zeiten jetzt wieder nicht so leicht sind. Auf andere Arten und Weisen schwierig. Und wir haben allein, wenn man hier halt ins Theater geht, das ist allein digitaler Detox, weil man kein Handy hat und keine schlechten Nachrichten bekommt. Allein das ist ja in diesen Zeiten schon mal ein Geschenk. Und es bringt Generationen und Menschen zusammen und das ist doch großartig. Also, dafür lohnt sich doch alles.
Auf jeden Fall. Also du hast also mich gerade auf jeden Fall erreicht mit dem, was du gesagt Schön. Hast. Und ich glaube, das ist ein, deine Motivation ist ein Stück weit, vermute ich, das, was du erlebt hast. Das ist eine Familie und dieser Spirit, der hier in diesem Raum mit dem Team existiert, das weiter leben zu lassen und auch anderen die Möglichkeit zu geben, dass das ja die zweite Familie ist.
Absolut.
Zu dem, was du sagst, ich habe ein Zitat von deinem Großvater, glaube ich, was hervorragend zu dem passt, was du abschließend gesagt hast. Theater ist des Lebens Spiel in allen Varianten. Dies euch zu zeigen, ist das Ziel der echten Komödianten. Im Leid ein wenig Heiterkeit, ein bisschen Weh im Lachen. Theater kann euch jede Zeit der Erde Glauben machen.
Das ist von meinem Papa.
Von deinem Papa.
Ja.
Und das
ja, ist großartig.
Beschreibt es ganz
beschreibt
gut.
Beschreibt es genau.
Und ich lese gerade ein Buch von Axel Hacke, wo es darum geht, ob in den heutigen Zeiten Heiterkeit erlaubt ist.
Ja.
Und das gehört dazu. Heiterkeit gehört auch zum
wichtig.
Leid mit dazu.
Ganz wichtig.
Um den Menschen zu zeigen, dass es auch schöne Seiten gibt oder auch einen Moment mal vielleicht aus dem Alltag zu entfliehen.
Absolut. Also wir schicken zum Beispiel in einem Stück über Pierre Brice, schicken wir die Menschen als Krieger der Liebe raus. Natürlich weiß ich, so naiv bin ich nicht, dass wir die Welt verändern werden. Aber wir können vielleicht ein paar Gedankengänge mit auf den Weg geben. Und vielleicht gibt es einen Streit weniger. Und wenn das so einen Schneeballeffekt gibt, wenn das von vielen Ecken passiert, ist auch schon was getan. Und das Tolle ist ja auch, dass wir jetzt seit, wurde leider vor Corona gegründet, deshalb konnten wir noch nicht so aktiv werden, aber jetzt dafür umso mehr, wir ja einen gemeinnützigen Freundesverein dazu bekommen haben. Und da trifft sich jetzt mein absoluter Traum von ganz, ganz früher, dass wir jetzt mit dem Theater auch Gutes machen können. Weil man natürlich als Theater ganz andere Möglichkeiten hat als Privatperson. Und wir machen wahnsinnig viel für Kinder- und Jugendarbeit, machen wir schon die ganze Zeit. Und jetzt haben wir uns für alleinstehende Senioren, ist gerade jetzt in diesem Jahr, ist so ein Thema, wo wir uns damit befassen, wie wir das schaffen können. Und das sind so Sachen, wo ich auch sage, das ist einfach so wichtig. Und jetzt noch mit dem Theater so auch noch karitativ gute Sachen machen zu können, ist für mich absolut wichtig.
Du sagst gerade der Freundeverein und das Theater überhaupt. Ihr habt eine Webseite, die heißt wie?
Kleines Theater, www.kleinestheater.de. Hoffe ich, das stimmt. Ich muss mal spicken.
Ich verlinke das auch in den Shownotes und
ist.
Da findet ihr alle Informationen zum Spiel, also zum Spielprogramm, zum Team und auch die Verlinkung zum Freundeverein. Spielprogramm oder Programmspielplan.
Spielplan.
Jetzt. Der Spielplan ist ja vollgepackt. Ihr habt ja keine
Total.
Pause. Ihr spielt ja
Absolut.
Das ganze Jahr
ich durch.
Die Stücke, entscheidest du das oder habt ihr dann Familienrat, also kleines Theaterfamilienrat
ja.
und jeder sagt, ey, ich möchte gerne mal das spielen und das vielleicht
es
mal.
Es ist eine Mischung aus allem. Also jeder Einfluss von außen wird aufgenommen, nichts ist verboten, alles ist möglich. Der Vorteil ist jetzt natürlich, das ist ein wirklich entscheidender Vorteil mal an einem kleinen Privattheater, dass man, wenn man eine Idee sagt, die brennt gerade, dass man sagen kann, okay, mach ich mal, probiere ich. Wenn es nicht klappt, setze ich es halt ab. Das würde zum Beispiel jetzt über starre Instanzen von Staatstheatern, das muss man irgendwie 2 Jahre vorher einbinden, bis es dann wirklich das Stück auf die Bühne kommt, ist es vielleicht das Thema schon nicht mehr so aktuell. Das ist, finde ich, hier echt toll, dass wir das machen können, weil man da aktueller und näher an seinem Publikum auch bleiben kann und an den Problematiken. Ich glaube, den Spielplan, den wir haben, der ist einmalig, weil ich glaube, wir haben 14 Stücke parallel drauf. Das ist unglaublich für so einen kleinen Betrieb. Und deshalb ist natürlich hier auch nichts gezimmert, weil das muss alles schnell gewechselt werden. Und es ist für jeden was dabei, weil zum Beispiel hier, man merkt ja auch, es gibt nicht mehr so klar definierte Publikumsgruppen, was ich toll finde. Und auch in Garmisch, es ist alles Mögliche vorhanden und alle sitzen hier dann im Theater. Und wenn dann zum Beispiel so ein Heimatkrimi von meinem Mann läuft und man sieht jede Altersgruppe zusammen lachen aus völlig unterschiedlichen Bevölkerungsschichten, großartig, großartig. Toll. Oder dann hat man wieder was ganz Ernstes oder dann hat man wieder so eine Nische. Und der Wechsel ist das Spannende. Jetzt haben wir eben halt auch ein Kinderstück wirklich für die ganz, ganz Kleinen, weil die Größeren, die können auch schon in andere Stücke reingehen. Mhm. Aber jetzt haben wir wirklich für die ganz, ganz Kleinen, für die Kindergartenkinder eigentlich ein Stück jetzt noch. Dann Momo mit Michael Ende haben wir regelmäßig. Und viele, merke ich jetzt, wissen das wirklich gar nicht, dass Michael Ende aus Garmisch kommt. Da kann man auch noch was vernetzen. Und so versucht man halt irgendwie für jeden was zu bieten.
Und der Spielplan funktioniert ja nur, wenn Schauspieler da sind. Das genau. Ensemble setzt sich zusammen, sind das alles gelernte Schauspieler oder Leute, die sagen, ich habe da ein Faible für, ich habe keine Angst, auf der Bühne zu stehen, ich kann mich in verschiedene Rollen reindenken und klopfen an und sagen, hey Tatjana, ich möchte mitspielen.
Es ist gemischt, aus verschiedensten Gründen. Es ist natürlich, hier sind jetzt nicht so viele professionelle Schauspieler hier vor Ort und das mit München, das ist immer, da kenne ich natürlich viele, ein weiter Anfahrtsweg auch und sehr teuer natürlich, alles so Gagen und Gehälter, aber vor allem ist das Spannende, die Mischung aus Amateuren und Profis befruchtet sich enorm gegenseitig. Was man ja auch sieht, Herr Stöckel arbeitet ja auch zum Beispiel damit, gewollt. Es ist, wie die Generationen sich untereinander befruchten, so befruchtet sich das. Und auch die Profis können noch von den Amateuren lernen. Mhm. Und es gibt manche Rollen, wenn da ein Amateur gut besetzt ist, wird ein Profi sich hart tun. Okay. Man sieht ja auch Film. Also wenn man einfach einen Typen hat, der so perfekt für diese Rolle ist, muss das ja der Schauspieler erst herstellen. Natürlich geht es. Es ist schon machbar. Aber wenn man es natürlich authentisch hat, ist es natürlich jetzt großartig.
Ja.
Und so arbeitet ja, wie auch gesagt, der Film, dass wir sind Profis alle, die es führen. Wir haben Profis dabei. Und früher hieß es, wenn man so und so 4 Jahre, ich glaube 4 Jahre an der Profibühne, die von Profis geführt ist, arbeitet, wird man praktisch zum Profi. Klar gibt es noch Sachen mit Sprechausbildung. Das wird jetzt in Staatstheatern von der Größe oder Stadthallen jetzt ohne Mikro wahrscheinlich nicht funktionieren. Aber man sieht ja jetzt auch zum Beispiel in Freilichtorten wie Bad Hersfeld, was das Theaterfestspiel überhaupt war im deutschsprachigen Raum, sind ja jetzt auch schon Mikrofone. Weil jetzt viele Fernsehstars halt geholt werden, die können oder die haben noch nie Theater gespielt. Die haben die Technik nicht oder haben sie verlernt oder keine Ahnung. Nee, verlangen kann man es eigentlich nicht.
Müssen sie wieder langfristig trainieren.
Also natürlich kann man dann auf so einer Riesenbühne, jetzt sage ich mal in Bad Hersfeld, die hat eine Tiefe von 40 Metern. Natürlich kann ich da jetzt nicht Kammerschauspiel spielen mit verschiedenen Nuancen an Gefühlen. Da muss ich schon Stoff geben.
Ja.
Also klar. Und dann natürlich, um die Sache dann natürlich vielleicht spannender zu machen für die Leute, sind natürlich Mikrofone, jetzt sage ich ständig natürlich, ist ja nervig, sind Mikrofone sinnvoll, weil man Nuancen anbieten kann, mehr Gefühle. Also ich weiß, ich habe damals eine Liebesszene gespielt in Bad Hersfeld und ich konnte den Kollegen gar nicht anschauen, weil wir mussten nach vorne sprechen, das war die Ansage. Also immer dazwischen habe ich ihn angeguckt und dann waren die Liebesbekundungen waren halt nach vorne. Habe ich gesagt, nicht wundern, ich gucke dich schon an und danach. Aber das, da ist natürlich Mikrofone sinnvoll. Das Problem haben wir jetzt hier Gott sei Dank nicht. Da kann man verschiedene Nuancen machen, emotionaler Art und braucht kein Mikrofon und ist nah an seinem Publikum dran, was ich auch sehr schön finde.
Das wollte ich gerade sagen. Also wie viele Zuschauer passen hier rein?
110. Mit Rollstuhlplätzen 112.
Also 112 Zuschauer. Wir sitzen in der ersten Reihe. Die erste Reihe ist ungefähr 2 Meter vom Bühnenrand weg. Also du nimmst es direkt wahr.
Also wenn meine Jungs nackt sind, ist man nah. Okay. Ich spreche Landeier an.
Also, Mädels.
Ja, es gibt da so ein paar Plätze. Ja.
Es gibt nackte Jungs und Landeier ist ein Stück von euch.
Ja, Landeier. Haben beim letzten Jahr Premiere gehabt. Das ist wirklich was, nur zum Entspannen und Spaß haben. Bauern suchen Frauen. Nee, stimmt gar nicht. Es hat sogar einen sozialkritischen Hintergrund, weil Landwirte haben es ja wirklich jetzt nicht leicht, eine Frau zu finden heutzutage. Ist ja ein harter Beruf. Ja. Eigentlich überhaupt kein Urlaub, jetzt finanziell auch nicht toll aufgestellt, nicht leicht. Und dieses Thema wird halt behandelt. Und unsere Jungs ziehen blank und ich sage, sie ziehen blank. Also sie haben schon noch was davor, aber ja, in verschiedenen Winkeln würde ich es jetzt nicht beschwören wollen, dass man absolut nichts sieht.
Ich überlege gerade, ich kann bei dem Podcast einstellen, wenn ich ihn hochlade, ob das freizügige Sprache ist. Da sind wir noch nicht drin.
Nein.
Da kommen wir noch drum.
Aber es ist alles sehr lustig. Es ist nicht obszön.
Jetzt schaue ich gerade auch noch so ein bisschen hier an die Bühnen, Aufbau, Bühnendeko. Habt ihr da auch extra jemanden oder macht das ihr mit der Theaterfamilie?
Macht mein Vater. Mein Vater hat ein unglaubliches Talent, auch im Malen und Werken und zaubert uns immer wunderschöne Bühnenbilder. Das habe ich jetzt leider überhaupt nicht geerbt. Das ist beeindruckend, was er da macht. Und er ist ja jetzt schon über 80 und springt da auch noch selber auf die Leiter und baut mit auf. Ich bin jetzt nicht so erfreut darüber, aber er lässt sich das jetzt nicht nehmen. Und danach spielt er dann noch eine Hauptrolle, ist schon heftig. Aber es hält ihn wahrscheinlich auch fit. Meine Kinder sind sehr begabt diesbezüglich, also vielleicht kann ich die in Zukunft dann auch mal dafür mitgewinnen. Die sind da sehr geschickt, auch im technischen, also in den technischen Malen jetzt nicht vielleicht, aber im künstlerischen Malen und Basteln und ja.
Es fällt mir gerade auf, dass du mit deinen Ausführungen mir permanent die Fragen zunichte machst.
Oh, das tut mir leid.
Das war nämlich noch die Frage, die ich mir so überlegt hatte. Wie schaut es denn mit euren Kindern aus? Inwieweit haben sie Bühnenverbot oder kein Verbot oder sind sie schon mit eingebunden?
Ja, da habe ich es jetzt andersrum gemacht, weil bei mir hat es ja jetzt nur nicht geklappt, mich da fernzuhalten. Im Gegenteil, das wurde ja nur noch spannender. Jetzt habe ich so, sie dürfen ab und an. Sie wollen natürlich unbedingt. Und ich muss sagen, sie sind hervorragend. Sie sind wirklich hochbegabt, beide. Das muss ich jetzt echt sagen, auch wenn es als Mutter immer blöd ist, aber es ist einfach Fakt. Die haben von 4 Generationen künstlerisch alles mitbekommen in allen Bereichen. Das muss man wirklich neidlos anerkennen. Was sie jetzt daraus machen und ob sie das machen werden, das kann ich nicht sagen. Und das sollen sie ihren Weg finden, sie sollen glücklich werden. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, was man als Eltern sich vornimmt für seine Kinder. Als Regisseur sage ich, es wäre Verschwendung, wenn sie nicht in den Beruf gehen als Regisseur. Weil das ist natürlich, die sind da auch aufgewachsen, natürlich. Da hat man, das ist Heimat auf der Bühne. Das müssen sich andere erst erarbeiten. Und sie sind mit ihren Emotionen so natürlich und schnell im Umgehen. Das ist faszinierend. Also meine Kleine kann auf Knopfdruck zum Beispiel, die Große auch, aber die auf Knopfdruck weinen und sagt aber, nee, das ist eine Rolle, alles gut. Reg dich nicht auf, Mama, wenn ich sage, oh Gott, ist alles gut, Mama, es ist eine Rolle, jetzt entspann dich. Also ich spiele doch hier was. Also die sind so in diesem Beruf drin, in diesem Metier und eben haben da verschiedene Begabungen auch in den künstlerischen Bereichen. Es ist ein toller Beruf, klar. Es wird immer Schwierigkeiten haben, die wird es aber in anderen Berufen auch geben. Man wird sehen. Sie sollen glücklich werden. Die haben beide auch jetzt nicht die Mentalität, die mein Vater gesagt hat, die wäre Grundvoraussetzung. Diesbezüglich werden sie es jetzt auch nicht leicht haben. Aber man muss sehen. Ich glaube, man wird es erst merken, wenn man es nicht mehr hat. Also mir ist es ja auch erst aufgefallen, was mir fehlt, wenn ich die Bühne nicht mehr habe. Und jetzt ist ja noch die Bühne hier. Jetzt dürfen sie ja noch spielen, ab und an. Und ist natürlich schön, wenn halt auch 4 Generationen auf der Bühne stehen. Das ist natürlich auch 3 Generationen, das ist natürlich auch schön.
Das spricht für die Einzigartigkeit von diesem Theater, über das du ja jetzt die letzten Minuten berichtet hast und was es ausmacht, was wirklich Emotionen reinpacken, Erinnerungen und nicht nur euch im Prinzip eine Heimstätte zu geben, sondern auch dem ganzen Ensemble und den Stammbesuchern. Liebe Tatjana, ich glaube, wir brauchen irgendwann mal eine zweite Folge zum kleinen Theater. Sonst sitzen wir 75 Jahre noch. wir sind schon mit unserer Zeit zum Ende gekommen.
Gut.
Es gibt, glaube ich, noch so viele Dinge, über die wir hätten reden können oder wo es noch so viel Stoff gibt. Ich glaube, das machen wir wirklich in einer zweiten Folge.
Gerne. Ich freue mich.
Bevor wir das Gespräch beenden, gibt es noch ein kleines virtuelles Geschenk an meine Gäste. Und zwar hat ja jede Folge einen Episodentitel, den ich mir vorbehalte. Und es gibt einen Untertitel, eine Beschreibung der Folge. Und den darfst du beisteuern. Das kann ein Lebensmotto sein, ein Slogan, ein Aufruf oder einfach ein Satz, der dir bedeutet oder der dir viel bedeutet oder wichtig ist.
Es fiel mir jetzt spontan ein, Theater ist Leben.
Das habe ich in den letzten Minuten wirklich gespürt. Und ich hoffe, die Menschen, die zuhören, auch.
Das freut mich. Ist auch jeder willkommen hier. Das wissen auch Leute draußen. Jeder ist hier willkommen. Es wird keiner ausgeschlossen. Wir freuen uns über jeden Besucher oder Schauspieler oder in welcher Form auch immer.
Tatjana, vielen lieben Dank für dieses Gespräch, für diesen Einblick in das kleine Theater und auch ein Stück weit die Reise aus deinem Leben, die ich und die Hörer mitgehen konnten. Es hat mir echt Spaß gemacht und ich freue mich, mal hier in diesem Rund sitzen zu können.
Ja, bitte. Das wäre schön. Du bist herzlich willkommen.
Vielen lieben Dank.
Von Herzen gern. Ich danke dir.
Mai, war das eine schöne Horgartenheit. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn ihr aus Garmisch-Partenkirchen oder im Landkreis kommt oder hier zu Besuch seid, dann schaut in das kleine Theater, lasst euch dort bespaßen von dem tollen Team um die Tatjana und die ganze Familie. Und wenn ihr keine Möglichkeit dazu habt, dann schaut einfach mal, ob ihr in der Nähe eures Wohnortes hier und da mal ein Theater aufsuchen könnt. Servus, pfiat euch, bis zum nächsten Mal.